So, guten Morgen. Guten Morgen. Also, das brauchen wir heute nicht. Ich heiße Heinrich und die Vorlesung ist Einführung in die Geschichte der Philosophie Mittelalter, frühe Neuzeit. Ich sage zuerst ein bisschen was zum Formalen. Also die Vorlesung, damit wir auch alles sicher wissen, was los ist, im Bachelorstudium, Teil des Moduls 4. Außerdem, wie viele Bachelorstudenten, die das unter diesem Titel konsumieren? Ja, außerdem anrechenbar im PP-Studium, wie viele sind das? Aha. Und im, das ist keine Überraschung, im Erweiterungsstudium Geschichte der Philosophie, Erweiterungscurriculum, wer ist, also das sind ein bisschen weniger, ne, so, ja. Wichtig ist also zentral ist das im Bachelorstudium verortet und wichtig ist, dass diese Vorlesung im Rahmen des Bachelorstudiums für keinen anderen Modul und überhaupt keine andere Lehrveranstaltung eine Voraussetzung darstellt. Das heißt, Sie können jede Lehrveranstaltung im Bachelorstudium machen, ohne die gemacht zu haben. Und das heißt, jetzt noch einfacher formuliert, wenn man will, kann man das als die letzte Veranstaltung machen, die man im Bachelorstudium macht. Umgekehrt, die einzige bindende Voraussetzung dafür, dass Sie diese Vorlesung absolvieren können, ist die Einführungsphase, die STEO. Das haben alle gemacht, außer die, die in dem Erweiterungscurriculum sind. Die müssen ja nicht die Philosophie STEO gemacht haben. Ne? Na, bei den Lehramtsleuten ist es auch nicht so völlig klar, oder? Ja. Also Sie können die Vorlesung als Anfänger oder Anfängerin gleich im ersten Semester besuchen. Das können Sie. Und wenn Sie dann, Sie können gleich, wenn Sie jetzt, sind welche da, die ganz, ganz neu sind, die jetzt erst mit dem Studium beginnen? Okay, also ist nur einer. Also dann spreche ich nur zu Ihnen jetzt. Bitte? Doch, ja. Wenn Sie dann Ende Jänner, im Jänner, Anfang Jänner, im Dezember oder Anfang Jänner die STEO-Prüfung machen, dann können Sie hier Ende Jänner noch die Prüfung machen oder zu einem der Termine, die es dann im Sommersemester gibt. Das ist vielleicht nicht wirklich empfehlenswert. Das ist eine Möglichkeit, aber es ist eine eher riskante Möglichkeit, weil Sie, wenn Sie schnell in die Module von 5 aufwärts einsteigen wollen, dann brauchen Sie den Modul 2 außer das STEO noch. Sonst können Sie da nicht weiterkommen. Und eigentlich sind Sie mit den Modulen 1 und 2 ausgelastet im ersten Semester. Aber wie gesagt, es gibt auch Menschen, die von Anfang an ein Doppelstudium machen. So, also das ist ihre Angelegenheit. Das alles ist Ihre Perspektive, was Sie damit anfangen können. Aus meiner Perspektive ist das Fazit ganz einfach. Es heißt, dass ich keinerlei Annahme darüber machen kann, wie weit Sie in Ihrem Studium sind. Ob Sie überhaupt schon irgendwas Richtiges gemacht haben oder ob Sie mehr oder weniger vor dem Abschluss stehen. Ich werde mich bemühen, diesem Umstand Rechnung zu tragen. Das ist eine Vorlesung, das heißt, die Grundsituation ist die, Sie machen da heute halt jeden Dienstag in der Früh diesen Aufstieg mit genug Proviant und Kondition und hören mir zu und ich mache meinen Aufstieg und rede. Das heißt nicht, dass Sie nicht Fragen stellen können oder sollen. Das ist natürlich bei so einer Vorlesung, so vielen Leuten ist das mit den Fragen stellen so eine Sache. Man muss ein Verständnis darüber, ein Einverständnis darüber erzielen, dass Sie, wenn Ihnen was komisch oder nicht richtig oder schwierig vorkommt, dass Sie eben dann fragen, aber Sie dürfen auch nicht böse sein, wenn die Frage nicht beantwortet wird. Ich bemühe mich sozusagen zu beantworten, was man beantworten kann. Es gibt Sachen, die kann man nicht beantworten, wenn man die Antwort nicht kennt. Ich weiß nicht so alles über diese Sachen, über die ich da rede. Und es gibt Fragen kann man nicht beantworten, weil es zu lang dauern würde oder weil es gerade nicht reinpasst und dann wird es vielleicht auf ein anderes Mal verschoben oder so. Also keiner von uns ist beleidigt in dieser Sache. Aber es ist wichtig, dass Sie sich nicht einschätzen lassen. Wenn wirklich was unklar ist, dann rühren Sie sich. Zweiter Punkt, wo wir sozusagen Unterstützung geben, das ist, dass es zu dieser Lehrveranstaltung ein Tutorium gibt. Der Herr Zierngast, der das macht, wird nachher noch jetzt dann gleich ein bisschen was zu Ihnen sagen. Der nächste Punkt ist, wir machen eine Tonaufzeichnung von jeder Vorlesung und schauen, dass wir die, bevor die nächste kommt, also spätestens am Montag, dass die im Netz ist. Und zwar versuchen, meistens wird das doch schon ein, zwei Tage nach der Vorlesung sein. Und wir werden das so machen, dass es die Vorlesung sowohl in der Audiothek wie auch in dem Moodle gibt, das ich eingerichtet habe. Ich habe so auf der Moodle-Plattform einen Raum für uns eingerichtet, in dem man kommunizieren kann. Also einige von Ihnen haben sich ja auch schon angemeldet. Es gibt da keine automatische Anmeldung für die Teilnehmer wie bei einem Pro-Seminar. Da können wir Nachrichten ausgeben und vor allem der Herr Zierngast wird Termine und solche Sachen dort veröffentlichen. Da sagt er Ihnen gleich noch was dazu. Und in der Audiothek wird es wahrscheinlich auch sein. Ich habe auch noch eine eigene Homepage und auf der habe ich für diese Vorlesung was, aber das werde ich wahrscheinlich nicht sehr intensiv benutzen und wir werden hauptsächlich das Moodle verwenden, um Nachrichten zu kommunizieren. Der nächste wichtige Punkt ist der, das ist eben nicht einfach nur eine Vorlesung, sondern das ist eine Vorlesung mit einem L dazu, mit zusätzlichen Lektüreanforderungen. Also das heißt, der Prüfungsstoff ist nicht nur das, was Sie hier von mir hören, sondern zu dem Prüfungsstoff gehören auch Inhalte, die Sie sich selbstständig durchlesen, aneignen müssen. Und was diese zusätzlichen Lektüreanforderungen sind, das ist sehr einfach gesagt. Das sind zwei Bücher, die irgendwie zusammengehören. Das ist diese Reihe, die heißt Geschichte der Philosophie in Text und Darstellung. Und da gibt es einen Band, der heißt Mittelalter und einen Band, der heißt Renaissance und frühe Neuzeit. Ich habe mich entschlossen, wenn wir mal sehen, wie lange ich diesen Standpunkt verteidige, diese Texte nicht zu scannen, nicht zu kopieren und Ihnen zu sagen, kaufen Sie sich diese Bücher, wenn Sie nicht irgendwelche Exemplare. Weil die kosten letztlich auch nicht mehr als die Downloadzeit, wenn Sie das aus dem ein gescanntes Exemplar da. Diese zwei Bücher müssen Sie lesen, bis das. Bis die Prüfung ist. Ne? Allerdings, also ich sage, Satz Nummer 1, diese zwei Bücher müssen Sie lesen, Satz Nummer 2, aus dem Buch über das Mittelalter kommen die Kapitel 12, 13, 14 und 15 sicher nicht als Prüfungsstoff. Das reduziert, was den echten Prüfungsstoff betrifft, sozusagen den Mittelalterband ungefähr auf den Umfang des Renaissance- und frühen Neuzeitbandes. Die Absolvierung dieser Lehrveranstaltung wird mit 5 ECTS belohnt. Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, was das bedeutet, was diese Credit Points sind. Das sind Einheiten für den realen Arbeitsaufwand der Studierenden. Eine CDS entspricht 25 echten Arbeitsstunden, also 60-minütigen echten Arbeitsstunden. Bei 5 CDS 125 Arbeitsstunden für das ganze Semester wird erwartet, dass Sie investieren, kann erwartet werden, dass Sie investieren, wenn Sie diese Prüfung bestehen wollen. Das sind ungefähr 9 Stunden pro Woche von den Wochen, die wir hier haben. Es wird erwartet, dass sie 9 Stunden pro Woche für diese Prüfung arbeiten. Davon ziehen sie die 1,5 Stunden ab, die sie hier sitzen. Bleiben noch immer mehr als 7 Stunden, die sie zusätzlich aufwenden sollten. Da können Sie diese Sachen lesen, abzüglich der Kapitel 12, 13, 14, 15 aus dem Mittelalterbuch, wenn Sie sich das ersparen wollen. Ich empfehle, die auf jeden Fall auch zu lesen. Die Prüfung ist schriftlich. Wir haben 4 Prüfungstermine, der 29. Jänner, der 8. März, der 16. April und der 21. Juni. Der erste dieser Termine, der 29. Jänner, ist der letzte Termin der Vorlesung. Also das wäre der letzte Vorlesungstermin, gleicher Ort, gleiche Zeit, erste Prüfung. Zu den Prüfungen müssen Sie sich elektronisch anmelden, das werden Sie ja schon wissen, nicht? 2 Wochen vorher beginnt die Anmeldefrist. Der 16. April ist ebenfalls ein Dienstag. Und da werden wir versuchen, einen Termin zu bekommen, der am späten Nachmittag oder Abend liegt. Die anderen beiden Termine, der 8. März und der 21. Juni, das sind Freitage, da werden wir uns um Zeiten am Vormittag oder um die Mittagszeit bemühen. Da müssen wir für alle diese Termine dann, für diese anderen 3, müssen wir erst Hörsäle und genaue Zeiten finden. Das ist das Allerwichtigste, was ich zu dem rein Technischen zu sagen habe. Jetzt lasse ich den Herrn Zierngast noch ein paar Worte sagen und dann haben Sie ein paar wenige Sekunden Zeit, um irgendwelche Fragen zu stellen.
Ja, hallo, guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Max Zierngast. Ich studiere hier im Master Philosophie, habe auch einen Bachelor in Wien gemacht und beschäftige mich vor allem mit der Geschichte der Philosophie, besonders mit der Geschichte der deutschen und französischen Philosophie im 19. und 20. Jahrhundert, so ab Kant. Und ja, ich werde eben das Tutorium zu dieser Vorlesung machen. Da ist es einmal Folgendes zu sagen. Erstens haben wir die Moodle-Seite, wo ihr mich jederzeit kontaktieren könnt mit allen möglichen und unmöglichen Fragen. Und bitte auch, also im Moodle werden wir auch immer wieder nicht nur die Audio-Verzeichnisse, sondern auch, glaube ich, ergänzende Literatur.
Also das ist klar, Sie haben hier diese Sachen, die müssen Sie lesen. Da gibt es noch 2 Kategorien von Literatur, die wir Ihnen angeben werden, as we go along, so bei den Themen halt. Sachen, die wir Ihnen empfehlen, dass Sie noch lesen und Sachen, die einfach wichtige Standard- oder Spezialpublikationen sind, die nicht so jetzt eine direkte Empfehlung sind, aber was ganz gut ist, dass wenn man so eine Vorlesung besucht hat, man dann so eine Art Literaturliste mitnimmt von Sachen, die dort wirklich das Gelbe vom Ei sind, wo man später darauf zurückkommen kann. Nicht? Das ist ja auch etwas, dass man aus so einer Vorlesung was für die spätere Zeit mitnimmt, was nicht nur auf dem Mist des Vortragenden gewachsen ist.
Genau, also ich mache auch zum ersten Mal eine Moodle-Seite, also es wird vielleicht am Anfang ein bisschen länger dauern, bis ich die ganzen Sachen reinstelle, aber ich werde es im Laufe des Semesters dann schon lernen, das schnell zu machen. Und dann kommt dazu noch, dass wir 3 Tutorials-Termine machen wollen, wobei das Problem jetzt das ist, dass es noch keinen Raum gibt und es relativ schwierig wird, einen Raum zu finden. Deswegen wollte ich mal fragen, nachdem es so viele hier sind, also wer würde denn zu 3 Tutorialsterminen oder einem von 3 Tutorialsterminen im Semester kommen wollen? Okay, das ist für Kaffeehaus zu viel. Dann müssen wir eher einen Raum aufteilen. Also, wie gesagt, ich werde das versuchen, so schnell wie möglich zu machen. Vermutlich am Donnerstag diese Woche oder spätestens nächsten Dienstag sollte es wissen. Ich werde es auch ins Moodle stellen und dann nächste Woche vielleicht noch was sagen. Das war grundsätzlich so gedacht, dass der erste Termin, also relativ bald ist, vermutlich nächste Woche, mehr für so als Kennenlernrunde und für diejenigen, die eher am Anfang des Studiums sind, das sind eh nicht so viele.
Ein sehr wichtiger Punkt bei solchen Sachen, dass Sie untereinander eine Kommunikation über diese Dinge entwickeln können. Und dafür ist es auch so ein Kennenlernding, dass man eben Die großen Ressourcen, wenn man was lernt in Philosophie, sind die Bücher, in denen man liest, die Leute, denen man zuhören muss und die, mit denen man gern darüber redet, von den eigenen Kollegen oder denen, die schon ein bisschen weiter sind. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Nicht?
Genau, und die weiteren zwei Termine wären dann einmal kurz vor Weihnachten gewesen und einmal so in der Woche vor der Prüfung, mehr so um allgemeine Fragen und vor allem für die Prüfung, also allgemeine Fragen abzuklären und für die Prüfung sich vorzubereiten. Wie gesagt, es tut mir leid, dass ich das noch nicht arrangieren konnte, ich werde mich darum bemühen und sobald wir einen Raum haben, werden wir auch das sagen.
Okay, so jetzt Fragen direkt, können aber jederzeit auch dann in späteren Vorlesungen in den Moodle gestellt werden und so. Okay, das ist das Beste, jetzt mal schauen, was eigentlich los ist, nicht? Gut, ja, danke. Also jetzt rede ich einfach den Rest der heutigen Stunde nur so ganz allgemein, nicht direkt zu irgendwelchen Sachen, mit denen wir uns da beschäftigen werden, über den, wie soll man sagen, so im Hintergrund der Angelegenheit und vielleicht auch, dass Sie ein bisschen sehen, was ich mir so überlegt habe. Und also meine erste Frage ist, was für einen Sinn es denn eigentlich, klarerweise auch für Sie die erste Frage, was für einen Sinn so eine Vorlesung über Philosophie des Mittelalters und der frühen Neuzeit eigentlich haben kann. Und das Erste, was ich machen möchte, ist diese Frage abzugrenzen gegen eine andere Frage, die sehr ähnlich klingt. Nämlich die Frage, warum man sich überhaupt für die Philosophie des Mittelalters und der frühen Neuzeit interessieren sollte. Also zwischen diesen beiden Fragen, der Frage, welchen Sinn kann so eine Vorlesung haben, und der Frage, warum soll man sich für Mittelalter- und Renaissance-Philosophie interessieren, besteht ein Unterschied. Vor allem für mich, aber nicht nur für mich. Ich glaube nämlich nicht, dass es so etwas gibt wie ein obligates oder zwingendes Interesse an mittelalterlicher Philosophie oder an Philosophie des 16. Jahrhunderts. Und ich würde niemals von einem Studenten oder einer Studentin der Philosophie erwarten oder verlangen, dass man sich dafür begeistert. Das sieht auch der Verfasser einer sehr guten Geschichte der mittelalterlichen Philosophie, Frederick Copleston. Das ist Geschichte der Philosophie im Mittelalter, ist auch ins Deutsche übersetzt worden. Der sieht das eigentlich auch so. Aber die Berechtigung historischer Studien auf diesem Gebiet beweist noch nicht, dass ein Student, der sich für philosophische Probleme, wie sie sich heute darstellen, interessiert, sich über mittelalterliche Philosophie den Kopf zerbrechen muss. Er sagt dann, dass die Tendenz, das mittelalterliche Denken auszulassen und von, wie er sagt, Aristoteles direkt auf Francis Bacon und Descartes überzugehen, vom Standpunkt des Historikers natürlich angreifbar ist, aber sozusagen vom Standpunkt jemandes, der Philosophie zu studieren beginnt, ist das eigentlich absolut verständlich. Also er schließt diesen Absatz in einer Einleitung zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters mit den Worten: Aber es ist nicht unsere Welt, und in der Tat kann der heutige Student der Philosophie, der die Voraussetzungen der mittelalterlichen Denker nicht teilt, wahrscheinlich mehr von Platon und Aristoteles lernen als von Bonaventura oder Thomas von Aquin oder von Duns Scotus. Also das wird hier nicht verlangt und das kann man meines Erachtens nicht verlangen, dass jemand da sozusagen eine Leidenschaft dafür entwickelt, nur weil es im Curriculum vorkommt. Was aber natürlich überhaupt nicht heißt, dass zum Beispiel die Philosophie des 12. oder des 16. Jahrhunderts nicht etwas sehr Faszinierendes wäre. Das sind sie in der Tat. Aber es ist das Problem liegt darin, dass es einfach ein schwer zugängliches Gebiet ist und man zusätzliche Kenntnisse braucht, um dort eine vernünftige Kompetenz zu entwickeln und zusätzliche Kenntnisse braucht, um herauszufinden, worin die aktuelle Bedeutung dieser Philosophien oder dieser Theorien liegt. Bei den meisten Philosophinnen und Philosophen ist das eine Faszination, die sich, wenn überhaupt, erst relativ spät einstellt. Wenn man sonst schon mit Philosophie vertraut ist, dann entwickelt man einen Gusto an solchen speziellen und herausfordernden Fragestellungen. Ich möchte trotzdem noch ganz kurz bei dieser zweiten Frage, die nicht unsere eigentliche Frage ist, bleiben. Ganz kurz, also warum, was ist an der Philosophie des Mittelalters und der Renaissance interessant, nämlich bei diesem Punkt mit den zusätzlichen Kenntnissen, was das wäre, was da verlangt ist. In der Hauptsache natürlich Sprachkenntnisse und dann historische Kenntnisse. Die Sache mit den Sprachen ist sehr komplex, viel komplexer, als man auf den ersten Blick meint. Und ich kann da jetzt nur eine kleine Anmerkung machen. Natürlich hängt das eindeutig damit zusammen, wie viel und was übersetzt ist. Ne? Man kann sich denken, wenn alles übersetzt wäre oder wenn diese Burschen vernünftigerweise überhaupt alles gleich auf Englisch geschrieben hätten, von Anselm von Canterbury bis Giordano Bruno, dann wäre das vielleicht kein Problem. Aber so einfach ist das nicht. Wenn man auch für alle relevanten Texte englische oder deutsche Übersetzungen hätte, bleibt noch immer sehr, sehr die Frage, ob man einen echten Zugriff auf hochmittelalterliche Philosophie zum Beispiel zustande bringen kann, ohne lateinische Texte lesen zu können. Und ob man einen Zugang zur Philosophie der Renaissancezeit finden kann, ohne zu berücksichtigen und ohne sozusagen im Konkreten berücksichtigen zu können, welche enorme Rolle in dieser Epoche dann die Rückwendung zu originalen griechischen Texten gespielt hat und die gleichzeitige Literarisierung der Volkssprachen. Das ist der wesentliche Punkt, das in der Renaissance, das hat auch für die Philosophiegeschichte eine enorme Bedeutung, dass in der Renaissance sozusagen diese Dominanz des Lateinischen gebrochen wird und zugleich griechische Texte rezipiert werden und natürlich zum Teil auch noch ins Lateinische zuerst übersetzt werden und daneben zugleich der andere Teil sozusagen der Zange arbeitet, dass die Volkssprachen literarisiert werden. Wir werden diese Probleme theoretisch ein bisschen behandeln in einem späteren Teil der Vorlesung, weil das ja selbst Gegenstand der Reflexion gewesen ist im Humanismus, diese Fragestellungen. Aber von der praktischen Seite her spielt das für uns, kann das in so einer Einführung überhaupt keine Rolle natürlich spielen. Das andere sind die historischen Kenntnisse. Da geht es auch nicht. Da kann man schon im Vorhinein auch sagen, da geht es wirklich nicht darum, dass man zuerst ein geschichtliches Wissen oder ein historisches Wissen sich verschaffen müsste, bevor man mit der Philosophie des 15. Jahrhunderts beginnt. Also was war 1453? Wer hat damals den Skiweltcup gewonnen oder so? Sondern es geht um die Motivation, gewissen historischen Zusammenhängen nachzugehen, nachzuforschen, um einer philosophischen Frage Kontur zu geben. Es geht einfach darum, ob man die Motivation hat, wenn man eine bestimmte philosophische Frage für interessant erkannt hat, dass man dann auch sozusagen in den historischen Hintergrund mit dem Handwerkszeug und mit den Standards von Historikern hineinschaut und von richtigen Philosophiegeschichten oder ob man damit zufrieden ist, dass man eine interessante Frage hat und über die denkt man dann nicht selber nach. Ne? In manchen Ländern, in vielen Ländern, hat man aus diesem Umstand die Konsequenz gezogen, die antike, die mittelalterliche und weitgehend auch die frühneuzeitliche Philosophie aus den philosophischen Curricula herauszunehmen und an andere Fakultäten und Institute zu verlagern, zu den Altphilologen, Historikern und Literaturwissenschaftlern. Also in Amerika ist es an vielen großen Universitäten einfach so, dass wenn sie einen kompetenten Philosophen über Plato reden hören wollen, dann gehen sie nicht in eine Vorlesung, die im Philosophiecurriculum verankert ist, sondern bei den Rezisten. Also in die Geisteswissenschaften ausgelagert, könnte man sagen. Und die Geschichte der Philosophie an den philosophischen Instituten beginnt mit Descartes. Ich spreche nicht über Gründe einer solchen Maßnahme. Klar ist, dass es Gründe gibt, die dafür sprechen. Und das hat eben genau mit diesen speziellen zusätzlichen Kompetenzen zu tun, die man braucht, wenn man auf diesen Gebieten forschen will. Für uns ist es nur gut, dass wir uns immer wieder mal diesen Sachverhalt vor Augen halten, dass das auch ganz anders sein kann, dass man das so trennen kann. Das zu wissen ist für uns gut, die wir hier an einer Universität und in einer sozusagen Kultur studieren, wo sowas eine Pflichtvorlesung ist. Aber das sind jetzt eben diese, da mache ich jetzt Schluss, das war eben diese zweite Frage, was ist das Interesse, das mögliche Interesse und was sind die Hindernisse in Bezug auf die Forschung oder über mittelalterliche und frühneuzeitliche Philosophie. Wir gehen davon aus, dass wir uns nicht notwendigerweise mit Leib und Seele für diese Sache engagieren wollen und fragen, wenn das so ist, was ist denn dann interessant oder zu gewinnen aus so einer Vorlesung? Da klopfe ich noch ein bisschen jetzt so auf den Busch. Ne? Also das Erste, woran man denkt, ist eben sozusagen einfach das Fakten- oder Lexikonwissen. Aber das wird es nicht sein. Ich meine, das kann man eben, wie die Bezeichnung schon sagt, aus dem Lexikon und aus den Handbüchern gewinnen. Und das ist auch gut so, wenn man sich diese Dinge, wer wann gelebt hat und was sozusagen die Signature-Theorie von irgendeinem längst verstorbenen Mönch ist, wenn man sich das selber aus dem Lexikon oder aus einem Handbuch vertraut macht und nicht nur in einer Vorlesung vorsagen lässt. Das fördert und erhält auch die Lesefähigkeit im Sinne eines auf alle Altersstufen und Lebenssituationen erweiterten PISA-Tests. Für mich selber, aus meiner Zeit als Student und auch da an der Uni, gibt es wirklich nichts Grauslicheres und Beschämenderes, als wenn ich gesehen habe, wie so eine Vorlesung beginnt und dann stellt sich der Dozent und schreibt eine Viertelstunde lang Namen und Jahreszahlen auf die Tafel und hinten müssen sie alle ruhig sein, dann ist er endlich fertig, dann nimmt er den Zettel in die Hand und dann liest er von seinem Zettel das vor, was er da auf die Tafel geschrieben hat und was er in Wirklichkeit selber nur aus irgendeinem Buch raus abgeschrieben hat. Ne? Also das ist einfach wirklich würdelos, meines Erachtens. Andererseits ist natürlich schon klar, dass man diesen Aspekt oder diese Dimension in einer gewissen Weise berücksichtigen muss, weil man ja von so einem Wissen über Schulen, Namen, Terminologien und solche Sachen und Werke nur dann wirklich was hat, wenn man auch ansatzweise mit diesen Autoren ein bisschen mitdenken kann und in diesen Terminologien ein kleines bisschen herumfuhrwerken kann. Die Sache, dass man nur was davon hat, wenn man die Sachen doch auch ein bisschen selber hin und her rücken kann. Und das ist aber oft sehr schwierig. Also da ist es oft, da funktioniert eben meistens, oh je, habe ich da jetzt was runtergehauen? Läuft noch. Da funktioniert meistens sozusagen der Weg von sozusagen einer Lexikon-Eintragung oder einem Handbuchartikel zu einem Originaltext nicht. Das ist das Problem, nicht? Also, man kann das lernen, so dass man dann auch eine Prüfung bestehen kann, wo man eben einfach nichts anderes gefragt wird als wie viele Kritiken hat Kant geschrieben oder sowas. Nicht? Also das ist schon klar, aber der Weg von so einem Wissen zu der Möglichkeit, mit einem Text des Autors selbst umzugehen, das ist die eigentliche Challenge. Das ist oft schwierig, weil man nicht weiß, wo die Hindernisse liegen und wo die richtigen Ansatzpunkte. Das ist so, wie wenn man als Laie eine Zeichnung von einer Maschine vor sich hat und nicht erkennen kann, nicht den Symbolismus kennt, der zeigt, welche die beweglichen Teile sind und welche die starren Teile an der Sache. Und da gibt es schon einen Bereich, wo so eine Vorlesung vielleicht ein bisschen hilfreich sein kann. Ich weiß nicht, ob meine das sein wird. Indem man eben so ein paar allgemeinere Perspektiven oder Einstellungen gibt. Und um das auszuprobieren oder zu testen, oder werde ich schon ein oder zweimal oder vielleicht auch dreimal im Laufe der Vorlesung was zu diesen Texten sagen, die Sie selber lesen sollen. Damit wir da ja, sozusagen das, was ich sage, mit dem, dass so eine Brücke geschlagen wird ein bisschen. Also das wäre ein Ziel in so einer Vorlesung, dass man ein bisschen darauf aufmerksam macht, auf welchen Ebenen, in welchen Zusammenhängen das so Verlagerungen stattfinden, die es einem erschweren, von einem Text auf den anderen eine Beziehung herzustellen oder selber eine Beziehung dazu zu finden. Ich gebe Ihnen also Verlagerungen, die oft so allgemein und so generell sind, dass die Autoren selbst sie nicht registrieren, nicht? Weil das sozusagen im Hintergrund abläuft. Also ein ganz banales und immer wieder gebrachtes Beispiel für so eine allgemeine Vorname ist die völlig verschiedene Gewichtung des Problems der Erkenntnis in der Philosophie des Aristoteles einerseits und in der klassischen modernen Philosophie andererseits. Ne? Also in der modernen Philosophie seit Descartes und bis heute sind ja doch eigentlich fast alle Fragen, die überhaupt gestellt werden, abhängig von Fragen der Erkenntnis oder zumindest in einem Bezug gestellt zu Fragen der Erkenntnis. Was eine bestimmte Sache oder eine bestimmte Art von Sache ist, untersucht man, indem man zuerst mit der Frage beginnt, wie man so eine Sache erkennt und von anderen Sachen unterscheidet und so. Das ist so unsere Denkweise seit dem 17. Jahrhundert. Bei Descartes selbst und bei Kant zum Beispiel nimmt das ja die Form an, dass man, bevor man sich mit dem Problem des Wesens von irgendwelchen Sachen beschäftigt, sich mit dem Problem auseinandersetzen muss, ob und wie man überhaupt irgendwas erkennen kann. Und das ist eine Perspektive, eine Frage, die uns ganz normal vorkommt und mit der man oft sozusagen in einer Lehrveranstaltung konfrontiert wird, als hätte man eh nie was anderes gedacht. Aber das ist eine Perspektive, die zum Beispiel bei Aristoteles einfach nicht existiert. Das ist einfach nicht vorhanden. Das wird nicht einmal, wie sagt man auf Wienerisch, nicht einmal ignoriert. Ne? Es ist nicht so, dass er nicht eine Menge sehr interessanter Überlegungen über Erkenntnis angestellt hätte, die auch eine große Wirkung in der Geschichte der Philosophie gehabt haben. Aber diese Überlegungen haben in seinem Werk und in seinem Denken einen ganz bestimmten Platz innerhalb eines bestimmten Castles, sozusagen, innerhalb seiner Psychologie, seiner Auffassung von der Seele, seiner Auffassung des Mentalen. Und es wäre ihm nie in den Sinn gekommen, diese Art von Fragen, zum Beispiel des Verhältnisses von Wahrnehmung, Gedächtnis, Schlussvermögen, diese Art von Fragen über alle anderen Fragen drüber zu stülpen. So wie in der vorigen Formulierung. Zuerst müssen wir eigentlich mal wissen, wie man irgendwas erkennen kann, bevor wir uns fragen können, was dies und das ist und so. Über naturphilosophische Fragen zum Beispiel oder ethische Fragen. Und das ist so eine allgemeine Ebene, dass man unter Umständen gar nicht bemerkt, was da anders ist, ne? Was sich da geändert hat. Die Dinge können ganz gleich zu lesen sein und spielen aber eine ganz andere Rolle in so einem Text. Und das kann ganz große Konsequenzen haben für das Verständnis von Philosophiegeschichte, weil ja trotzdem ein großer Teil, riesige Bestände auch der modernen philosophischen Terminologie noch von Aristoteles geprägt sind. Also zum Beispiel, so ein anderes Beispiel, ein viel konkreteres noch, wäre der Bedeutungswandel des Begriffs Subjekt, nicht? Dass wir so verwenden, aus dieser Tradition haben und für uns was vollkommen anderes, man könnte fast sagen, in manchen Zusammenhängen genau das Gegenteil von dem bedeutet, was es bei Aristoteles ist. Und mit Verlagerungen solcher Art haben wir es auch in dieser Periode zu tun, die wir hier behandeln. Zum Beispiel sowas wie ein ganz wichtiger Begriff in dieser Periode, kommen Sie natürlich auch von selber drauf, ist Schöpfung. Ne? Was bedeutet es, dass man ab einer gewissen Zeit sozusagen automatisch Sein als geschaffen sein versteht. Was Gott geschaffen hat, ist und existiert, und was er nicht geschaffen hat, ist nicht oder existiert nicht. Klare Sache eigentlich. Ne? Aber wenn man zurückblickt und wenn man das in eine Beziehung setzen will zu aristotelischen Positionen, dann drängen sich sehr peinliche Fragen auf. Zum Beispiel, heißt das jetzt eigentlich, dass alles, was existiert, künstlich hergestellt ist? Ja? Bei Aristoteles war eine große Unterscheidung zwischen den Dingen, die von sich selbst aus so sind, wie sie sind, und den anderen Dingen, die künstlich zu dem gemacht worden sind, was sie sind. Also zwischen Naturdingen im weitesten Sinn und Artefakten auf der anderen Seite. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, wirklich Sein kommt nur dem zu, was Gott geschaffen hat, was er nicht geschaffen hat, existiert halt nicht, soll man daraus die Konsequenz ziehen, dass alles, was ist, künstlich hergestellt ist, und soll man dann, wenn man diese Konsequenz gezogen hat, auch noch drüber schreiben, die Überschrift, Gott ist ein Handwerker. Die Frage ist, wie verändert sich sozusagen überhaupt der Problemhorizont von Naturphilosophie, wenn es nicht mehr zentral um das geht, was für Aristoteles das Natürliche ausmacht, nämlich sozusagen die Selbstbeweglichkeit. Also die Unterscheidung von natürlichen und künstlichen Dingen ist einfach nicht mehr, und das ist eine fundamentale Unterscheidung, die ist einfach nicht mehr unproblematisch. Also das wäre so eine Motivation, nicht? Eine Motivation, so eine Vorlesung zu hören oder was so eine Vorlesung bringen sollte, ich kann immer nur sagen, ich hoffe, seine Hoffnung ist ein bisschen, was Lernen in der Richtung ist, dass man auf solche Sachen aufmerksam wird, die eben weder in dem Handbuch noch in dem Text selber drinnen stehen. In dem Handbuch nicht, weil sie dem Handbuchautor zu anspruchsvoll erscheinen, in dem Text nicht, weil sie für den Autor sozusagen ein selbstverständlicher Hintergrund waren. Die Leute, die sagen, Sein ist geschaffen, Sein, was Gott nicht geschaffen hat, ist halt nicht, die gibt es bis ins 17. Jahrhundert, und dieser Gedanke ist für viele eine absolut wichtige Argumentationsgrundlage, eine Prämisse in vielen sehr, sehr strengen Argumentationen. Jetzt ein ganz anderer Punkt. Also wir sind jetzt dabei, was kann an der Vorlesung sozusagen was bringen. Die zweite Sache ist ein bisschen ernster und direkter. Also ich glaube daran, dass etwas, was man in so einer Vorlesung lernen kann, Konfrontation mit einem anderen Denken ist. Das klingt vielleicht wirklich ein bisschen komisch. Also das klingt einfach ein bisschen komisch. Nicht nur vielleicht, das ist komisch, weil wenn wir heute von anderem Denken sprechen, wir genau und nur das meinen, was gerade nicht in dieser Tradition verankert ist, über die wir hier sprechen. Also, wenn man heute von anderem Denken spricht, dann ist es ja genau die, nicht das, worüber wir hier reden. Und das, worüber wir hier reden, ist, wenn man das so ausdrücken darf, das, was eh immer dasselbe Denken war. Und man sucht das andere eigentlich gerade woanders als da. Das andere Denken, das wir heute im Sinn haben, im 21. Jahrhundert, ist gerade nicht in dieser sogenannten Tradition unserer Philosophie, über die in so einer Vorlesung geredet werden soll, verankert. In der Philosophiegeschichte ist es eben so, dass man den Ausdruck Tradition, die Tradition, so verwenden kann, dass er spezifisch für die klassische antike und mittelalterliche Philosophie steht. Also man kann in der Philosophie sagen, die Tradition war der Ansicht, dass die Substanz und so weiter und so weiter. Und das geht, da meint man, bis zu einem bestimmten Punkt, bis zu einer bestimmten Zeit. Diese Zeit kann man nicht genau bestimmen, über das werde ich noch reden, über das Problem der Bestimmung dieses Zeitpunktes. Aber egal, wie der genau festgelegt wird, sagt man dann im zweiten Satz, und Descartes war eben der erste radikale Traditionsbrecher. Und da beginnt die moderne Philosophie. jeder, der das sagt, erkennt natürlich an, dass es dann immer noch Rückfälle gibt, die gibt es bis heute, aber im Grunde ist es eine simple, sehr holzschnittartige Einteilung, Moderne gegen Tradition, Descartes und alles, was auf ihn folgt, gegen Aristoteles und alle Arten von Aristotelismus. Und aus diesem Gesichtspunkt muss natürlich seltsam klingen, wenn ich sage, in der Auseinandersetzung gerade mit der mittelalterlichen Philosophie könnte man die Konfrontation mit einem anderen Denken lernen. Aber dass das so absurd klingt, hat eben etwas mit diesem Vorteil zu tun oder besteht einfach aus nichts anderem als aus diesem Vorteil, dass es sich da um ein total gleiches, über weiß ich wie viele Jahrhunderte, total gleiches, erstarrtes Denken handeln würde. Und das ist einfach eine totale Täuschung. Wenn man irgendwo auch nur ein kleines bisschen, also ihr habt das noch, wie ich hier in Wien Philosophie zu studieren begonnen habe, da waren wirklich Leute, die mir gesagt haben, in so einer Vorlesung, so einer ähnlichen Vorlesung, naja, und dann hat es das Mittelalter gegeben, also nach dem Aristoteles heute gleich, das Mittelalter gegeben, in dem war Thomas von Aquin ein großer Höhepunkt, aber insgesamt war das Ganze geprägt von dem großen Ordnungsgedanken. Verstehen Sie? Ja? So, und jetzt gehen wir zu Descartes über. Und wenn man ein bisschen hinschaut, zerbröselt das total. Nicht? Ich will nicht sagen, dass es nichts gibt, worauf dieser Begriff Tradition nicht einen realen Bezug hätte, aber in dieser globalen Weise existiert ein solcher Referent nicht. Man kann vielmehr den Eindruck haben, dass das Wort Tradition in diesem Zusammenhang oft genau dazu verwendet wird, um das andere und Schwierige und Fremdartige in dem Denken, mit dem man es da zu tun hat, zu verstecken oder verschwinden zu lassen. Also dass genau diese Phrasen wie Jahrtausende ist die Philosophie nicht über das hinausgekommen, was Aristoteles wusste und so weiter, bis zu den großen Zerschmetterern, dass genau das nur verwendet wird, diese Phrasen eben, um sich zu ersparen, dass man schaut, was da eigentlich gedacht wurde. Und zum Beispiel dabei vollkommen übersehen wird, aber Gott sei Dank ist das eben heute nicht mehr so, dass zum Beispiel die Philosophie des Aristoteles von diesem Zeitraum, den wir hier behandeln, mehr als zwei Dritteln so gut wie gar keine Relevanz hatte. Oder sagen wir, schon eine Relevanz hatte, aber nicht direkt oder in seiner originalen Argumentation oder in originalen Texten bekannt gewesen ist. Ein sehr wichtiger Gedanke, den man, dass das eben so dargestellt, also große Autoren im 20. Jahrhundert zur Geschichte der Philosophie haben doch gesagt, naja, das war halt Aristoteles, und dann beginnt da so eine Geschichte des Verfalls und der Degeneration des Aristotelismus. Das wird immer weiter entfernt und immer komischer und skurriler, und dann ist ja von dem Aristoteles selber da gar nichts mehr zu erkennen, und irgendwo gibt es dann ein Wiederaufleben, nicht, oder sowas. Also erstens stimmt das nicht, und der zweite Punkt in einer Fußnote: in der Geschichte der Philosophie ist man noch viel zu wenig, hat man sich viel zu wenig daran gewöhnt, über die mögliche Produktivität und das Interesse von Verfallsformen nachzudenken. Eine Sache, die in der Kunstgeschichte und in anderen geisteswissenschaftlichen Disziplinen schon längst ein wichtiges Thema ist, also weit mehr als 100 Jahre, aber dass sozusagen Degenerationsformen von gewissen Normen gebildet, also einer philosophischen Theorie oder einem Gebäudetypus oder einer Einstellung in der bildenden Kunst überhaupt, ja, dass sozusagen Verfalls- und Degenerationsformen sozusagen ihren eigenen Wert und ein eigenes produktives Potenzial natürlich haben. Also das war nur eine Fußnote. Und letztlich möchte ich sagen, muss man natürlich auch lernen, die Frage ernst zu nehmen, wenn da von diesem Block die Rede ist, als Gegengift sozusagen, lernen die Frage ernst zu nehmen, ob es überhaupt eine solche Kontinuität der Philosophie insgesamt gibt oder geben muss, dass man sagen kann, naja, wenn diese Leute damals in diesem schrecklich finsteren Mittelalter schon nicht wirklich, weiß ich, im 10. Jahrhundert oder so, oder 7. Jahrhundert, schon nicht im Geiste des Aristoteles philosophiert haben, aber irgendwie müssen es doch philosophiert haben, irgendwas muss ihnen doch eingefallen sein. Ich glaube, man muss lernen, und das ist der europäischen akademischen Philosophie im 19. und 20. Jahrhundert sehr schwer gefallen, die Frage sich zu stellen, ob nicht vielleicht auch einmal eine Pause war. Ob es denn so selbstverständlich ist, dass es in der Philosophie immer weitergeht, wenn einmal damit begonnen worden ist. Dass wenn man einmal damit angefangen hat, es nie aufhört. Und was es bedeuten könnte, wenn einmal so eine Pause eingetreten ist, oder dass man sich mit dem Wort Traditionsbruch ein bisschen ernsthafter beschäftigt. Jetzt weiß ich nicht, ehrlich gesagt, wie viel Zeit ich dafür das noch brauche, was ich mir da vorgenommen habe, Ihnen heute noch weiter zu erzählen. Aber hier an dieser Stelle bei dem Wort Traditionsbruch habe ich mir eigentlich vorgenommen, Sie zu erinnern an diese wunderbare Geschichte von Borges über den arabischen Philosophen Averroes ibn Rushd, der großen Philosophen des 12. Jahrhunderts, der die Werke, kennen Sie die Geschichte? Wer kennt die Geschichte? Der Averroes, der die Werke des Aristoteles kommentiert hat, einer der bedeutendsten Aristoteles-Kommentatoren überhaupt, der wir dann bei der Poetik des Aristoteles angelangt ist und das übersetzen will, die Worte Komödie und Tragödie nicht verstanden hat, weil er eben in seiner islamischen Tradition nie gelernt hat, nie in Kontakt mit dem gekommen ist, was ein Theater ist. Er hat nicht gewusst, was ein Theater ist. Und daher hat er nicht verstanden, was diese Worte Komödie und Tragödie eigentlich heißen und bedeuten. Und nicht einmal, wie ihm jemand anderer bei einer Plauderei von einer Reise erzählt hat und wo er irgendwo einmal in einem fernen Land, in einem Raum geraten ist, der so eigentümlich ausgeschaut hat, also wo viele Menschen auf so kleinen Plätzen gesessen sind und unten irgendwo ein flacher Platz war und da sind welche herumgelaufen und haben gesprochen, geschrien und das war sehr eigenartig, was er da erlebt hat. Nicht einmal da konnte, weil er den Begriff des Theaters nicht kannte, der Averroes die Beziehung herstellen, dass das ist, worüber der Aristoteles schreibt, wenn er über Komödie und Tragödie spricht. Es ist ihm einfach zu fremd. Das heißt Traditionsbruch, nicht? Wenn etwas sozusagen unverständlich geworden ist. Und eine sehr schöne Sache bei dieser Geschichte von Borges ist, dass er dann eben im letzten Absatz davon schreibt, sehr schön beschreibt, dass er selber, wie er diese Geschichte geschrieben hat und sich ein bisschen mit dem Averroes auseinandergesetzt hat, immer mehr, nicht immer weniger, sondern immer mehr das Gefühl bekommen hat, dass sein Verhältnis zu dem Averroes selbst genau von demselben Typ ist wie das von dem zum Theater. Also dass ihm immer klarer wird, wie fremd ihm das eigentlich ist, diese Gedankenwelt dieses Philosophen. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man lernt, das Schwierige, das Nicht-Normale sozusagen in diesen Zusammenhängen zu sehen und eben mit den Brüchen zu rechnen. Das ist ein sehr komplexes Fragenfeld, da kann man natürlich sehr, sehr unterschiedliche Akzente stellen, das sind zu einem Großteil richtig gehend methodologische Fragen der Wissenschafts- und Philosophiegeschichte natürlich. Also ich würde eben sozusagen, wenn wir da so von sagen, dass eine Aufgabe eben ist, wenn man sich das sinnvoll damit beschäftigen wird, dass man sensibel wird dafür, dass man eben in der Auseinandersetzung mit dieser Periode der Philosophie lernen muss, im immer gleichen, immer gleich ausschalten, sozusagen das andere zu erkennen, erstmal. Das andere springt einer nicht an, da es sozusagen das Fremdartige. Das muss man etwas erst lernen. Und natürlich steht im Hintergrund dieses ganz große Faktum einfach, dass die Philosophie in diesem Zeitraum, also über das Wort Zeitraum und Periode werden wir noch extra ein bisschen was reden, in Wirklichkeit enorm heterogen ist. Nicht? Dass das ganz, ganz verschiedene Strömungen und Heterogenitäten sind. Da kann ich jetzt vielleicht auch mich kurz unterbrechen und was sozusagen zur Einordnung meiner Vorlesung, also meiner Sache sagen. In diesem Semester ist es ja so, dass dasselbe Studienplanpunkt noch ein zweites Mal angeboten wird, und zwar hätte auch die Frau Scheckerlas-Lamsate eine Vorlesung über Geschichte der Philosophie Mittelalter und frühen Neuzeit. Und das ist sehr, sehr interessant und eine ganz tolle Sache, weil die das wirklich strikt aus, sehr stark, also sehr schwer gewichtet, aus der Perspektive der arabischen Philosophie unterrichtet. Und das ist etwas, was bei uns über Jahrzehnte oder seit ewig immer total unterdrückt worden ist, diese wichtigen Traditionslinien. Also, ich weiß nicht, hat die schon begonnen, die mit ihrer Vorlesung, gibt es jemanden, der dort auch schon war und sich das sozusagen, also ich glaube, das kann man schon auch sehr empfehlen, nicht, da hinzugehen, das ist wirklich faszinierend und da können Sie was lernen, was Sie sobald nicht woanders oder hier wahrscheinlich überhaupt nicht wieder so leicht lernen können. Also davon unterscheidet sich meine Vorlesung total, darauf gehe ich überhaupt nicht ein. Und sie unterscheidet sich auch von dem, was sozusagen die Normalvariante ist, wenn man sich mit dem, hauptsächlich mit dem europäisch-lateinischen Mittelalter und der Renaissance beschäftigt, nämlich dann steht meistens, was das Mittelalter betrifft, die Patristik, die Tradition der Kirchenväter im Vordergrund, also von Augustinus an bis zu Thomas, und dann wird das eben irgendwie, dann meandert das irgendwie aus oder so. Das mache ich auch nicht. Also ich beziehe mich, womit wir uns thematisch beschäftigen, das ist schon das, was man sagt, dass hauptsächlich die Entwicklung der theoretischen Philosophie im lateinischen Mittelalter und dann die Entwicklung der Philosophie vom Humanismus bis vor Descartes. Aber zu einem großen Teil werde ich die Sache sozusagen eher in thematische Blöcke gliedern. Das sage ich dann am Schluss noch was dazu. Also wir klappern da nicht einer nach dem anderen. Wir reden schon über einzelne Autoren, aber die Vorlesung ist nicht so aufgebaut, dass wir da der und dann kommt der dran und wissen Sie, nächstes Mal gehen wir zu dem über und so. Eine wichtige Sache bei der mittelalterlichen, überhaupt in der Philosophiegeschichte, eine wichtige Sache ist folgendes, dass wenn man sich einmal mit dieser sehr radikalen Frage einer möglichen Pause in der Zeit, weil eine Zeit gegeben haben könnte, wo keine Philosophie war, und wo man das dann so wiederentdecken muss, nicht? Wie der wiederentdecken hätte müssen, was das Theater ist, oder entdecken müssen, was das Theater ist, dann kommt man natürlich auch auf die sozusagen gemäßigtere oder mittlere Fragestellung, dass Philosophie vielleicht nicht immer unter dem gleichen Titel, nicht immer an derselben Stelle existiert hat. Das ist natürlich eine sehr realistische Vermutung, ne? Dass wenn man hinschaut und nachschaut und man findet keine Philosophie, dann ist sie halt vielleicht einfach woanders, als wo man gesucht hat. Das ist gerade bei der mittelalterlichen Philosophie sozusagen sowieso ein Standard, und da ist das eh schon der Platz, wo man als erstes sucht, nämlich bei der Theologie. Also da sucht man viel Philosophie in theologischen Zusammenhängen. Aber sehr wichtig wäre auch noch in andere Zusammenhänge zu schauen, in die Entwicklung sozusagen des wissenschaftlichen, des naturwissenschaftlichen Denkens und vor allem in die Theorien und in die, wie kann man das sagen, Lehrbücher und Anweisungen, die Erziehung betreffen und die Bildung betreffen. Also insbesondere Bildung und Ausbildung auf dem Gebiet der Logik und Rhetorik und so weiter. Ja? Also in den Bildungstheorien, wenn man verschiedene Bildungskanons miteinander Vergleich, dass, dass man dort sehr viel Philosophie finden wird. Also, und letztlich dann halt sozusagen eine Frage an uns selbst, die man sich da stellen lernen kann. Also, die ich Ihnen sozusagen empfehle als Frage, die Sie, wenn Sie sich überhaupt für Geschichte der Philosophie interessieren, bei sich behalten können, würden wir denn nicht überall eine Philosophie suchen? Also wenn wir mal angefangen haben, etwas von Philosophie zu verstehen, ist das dann nicht so, dass wir dann auf jeden Fall überall eine suchen würden? Und wie weit sind wir da bereit zu gehen? Das ist eine Fragestellung, die vor allem in der Geschichte der Philosophie und in der interkulturellen Philosophie eine enorm hohe Bedeutung hat. Also mein jetzt schon emeritierter Kollege Franz Wimmer, der eine bedeutende Figur sozusagen in der Entwicklung dieses Instituts in Wien in den letzten Jahrzehnten gewesen ist, der war eben auf beiden Gebieten ein Experte der interkulturellen Philosophie und auch der Geschichte der Philosophie. Von dem konnte man da sehr, sehr viel lernen. Wir müssen einerseits lernen, anzuerkennen, dass etwas, wenn wir uns damit beschäftigen wollen, mit Geschichte der Philosophie, mit interkultureller Philosophie, dann müssen wir lernen, anzuerkennen, dass etwas, was ganz anders ausschaut, als wie wir uns Philosophie vorstellen, trotzdem Philosophie sein kann. Und auf der anderen Seite, in der anderen Schale der Waage, liegt aber der Gedanke, dass wir, wenn wir das tun, vielleicht doch aus einem Kulturgut der europäischen Geschichte eine universelle Notwendigkeit machen, die das gar nicht ist. Das ist vielleicht gerade bei diesem Gedanken, wir müssen auch dort, wo es nicht so ausschaut, bereit sein, eine Philosophie zu finden, vielleicht auch noch ein kleines Stückchen Kulturimperialismus drinnen stecken könnte. Das ist etwas, wovon wir glauben, ohne das kann es nicht funktionieren oder so, dass wir das dann in die anderen alle hinein interpretieren müssen. Na, dann habt ihr nicht auch schon gedacht, so wie der Pater Martin Gusinde von dieser Wiener Ethnologenschule, der nachgewiesen hat, dass es überhaupt nirgends auf der Welt eine Kultur oder einen Stamm gibt, die nicht an Gott geglaubt haben. Und dann ist natürlich in Bezug auf den Begriff der Tradition noch die sehr, sehr wichtige Frage, da wirft natürlich der Begriff der Tradition noch sehr, sehr wichtige konkrete Fragen auf, der materiellen Grundlagen von Überlieferung, Lesen, Schreiben, Institutionen und so weiter. Also den Rückbezug sozusagen von philosophischen Inhalten auf die Institutionen, in denen diese, auf die Titel, unter denen sie kommuniziert werden, die Institutionen, in denen sie kommuniziert werden und die Mittel, mit denen sie kommuniziert werden. Also das ist eben ein großer Unterschied, ob hier Philosophie unterrichten oder in einem Kloster oder ob wir einer Briefgemeinschaft angehören im 17. Jahrhundert, die von irgendeiner Akademie gestützt worden ist. Also das sind, glaube ich, schon Dinge, die ein bisschen interessant sein könnten oder sollten in so einer Vorlesung, dass man lernt, Differenzen und Brüche zu sehen, die von ganz anderer Art sind, Differenzen, die von einer völlig anderen Art sind als einfache begriffliche Unterscheidungen. Also wo man eben nicht so ein Differenzen, die eben nicht dadurch zu erledigen oder zu bereinigen sind, dass man sagt, du verstehst das unter Substanz, ich verstehe das unter Substanz, okay, und damit wir nicht durcheinander kommen, sagen wir zu deiner Sache Substanz 1 und zu meiner sagen wir Substanz 3 oder sowas, damit noch ein vermittelnder Platz hat. Ne? Sondern, wo man ein Gefühl dafür bekommen könnte, wie weit im Umkreis man eigentlich herumschauen muss, um das eigentliche Profil eines Begriffs oder eines Arguments zu erkennen. Das Wort Hintergrund ist da nicht ganz das Richtige. Also wo man herumschauen muss, weil das ist oft gar nicht der Hintergrund, das ist oft das, was einem am nächsten liegt und was man übersieht, weil es so nah ist. Und das sind Dinge, die vielleicht auch interessant sind und von denen Sie vielleicht auch ein bisschen was haben, wenn Sie sich nie wirklich für die Philosophie des Mittelalters interessieren werden. Und jetzt möchte ich Ihnen zum Abschluss noch was sagen, was noch allgemeiner und noch weniger verbindlich ist, über Geschichte der Philosophie überhaupt. Warum man sich überhaupt mit Geschichte der Philosophie beschäftigen soll. Also vor allem sage ich das auch deswegen, weil ich schon vorher gesagt habe, dass es eben Länder gibt, wo wirklich die Geschichte der Philosophie weitgehend aus der Philosophie ausgeklammert wird. Ein spezieller Fall ist, ich weiß nicht, ob das jetzt noch immer so ist, aber es war lange Zeit so, ein spezieller Fall zu einer ganz einer anderen Kultur ist Italien. In Italien ist es nicht so, wie in Amerika, dass die, also das sind natürlich sehr globale Aussagen, das ist von Uni zu Uni schon ein bisschen verschieden, aber nicht so, dass sozusagen diese historischen Teile da in die Geisteswissenschaften verschoben werden, sondern in Italien gibt es eine eigene Kultur einer hochentwickelten, hochanspruchsvollen Philosophiegeschichte als Teil der Philosophie. Also in Italien wird man in einem ganz anderen Maß als im deutschen Sprachraum anerkannt, kann man Anerkennung finden und eine eigene Community finden, wenn man speziell auf dem Gebiet der Geschichte der Philosophie Forschungsarbeit leistet. Das ist so ein eigenes, das gehört noch irgendwie zur Philosophie, aber da gibt es Universitäten, da gibt es ein Department für Philosophie und ein eigenes für Geschichte der Philosophie. Vor diesem Hintergrund, nicht? Glaube ich, ist es wichtig, dass man auch immer wieder mal darüber nachdenkt, was soll das überhaupt? Überhaupt sich mit Geschichte der Philosophie zu beschäftigen. Also jetzt meine ich nicht nur das Mittelalter. Und da male ich Ihnen jetzt sozusagen ein kleines Szenario aus, um Ihnen ein bisschen eine Vorstellung zu geben. Und am Schluss ziehe ich da so wie sagt man, eine Lehre oder eine Lebensweise. Also, weil man sich ja denken könnte, dass es in der Philosophie eigentlich auch ohne gehen müsste, nicht? Also ohne Geschichte. Warum sollte die Philosophie nicht ohne Geschichte der Philosophie funktionieren? Es funktionieren ja viele andere Wissenschaften auch ohne ihre Geschichte. Plato selbst kann man als Zeugen dafür anführen, dass sozusagen konsequentes Denken unabhängig von allen historischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen möglich ist. Also ich entwerfe Ihnen eine künstliche Szene, ich entwerfe ein kleines Miniszenario, um diese Frage zu diskutieren, und dieses Szenario betrifft eine philosophische Frage, die Frage des Unterschieds zwischen einem Ding und dem, woraus das Ding besteht. Was für ein Unterschied, oder wie kann man so den Unterschied machen zwischen einem Ding und dem, woraus es besteht? Eine zeitlose Frage, die es immer gegeben hat in unserer Philosophie-Tradition. Und wir legen uns so ein Ding auf den Tisch, eine Kugel aus Plastilin, und stellen jetzt unsere Frage, was ist das? Und hören die Antwort eine Kugel und stellen die zweite Frage, woraus besteht sie? Aus Plastilin. Und dann kann man sagen, wir haben also hier ein Ding, und in Bezug auf dieses eine Ding haben wir zweierlei gefragt und auch zwei verschiedene Antworten gefunden. Wir haben gefragt, was ist es und woraus besteht es? Bedeutet das, dass wir jetzt außer diesem Ding, das wir da haben, noch zwei andere Sachen gefunden haben? Nämlich außer dem, was da liegt, auch noch Plastilin gefunden haben und eine Kugel? Von der Grammatik her gesehen könnte man vielleicht sagen, dass jedenfalls die Kugel nicht noch ein extra Ding ist. Kugel kann man nehmen als Antwort auf die Frage, was das Ding ist. Dieses Ding selbst ist die Kugel. Wir brauchen nicht noch eine zweite Kugel. Das Plastilin aber ist als Antwort auf eine andere Frage gekommen, nämlich auf die Frage, woraus besteht es? Und insofern könnte man schon einen Unterschied sehen. Oder besser, insofern legt die Grammatik einen Unterschied nahe. Aber sachlich kann das nicht so leicht getrennt werden. Es ist ja schwer vorstellbar, dass es eine Kugel gibt, dass etwas eine Kugel ist, ohne aus irgendwas zu sein. Eine Kugel gibt, die aus gar nichts ist. Wir können uns zwar eine Kugel vorstellen, ohne dass sie aus etwas Bestimmtem wäre. Das ist sehr nützlich und wichtig für uns, dass wir das können, uns eine Kugel vorstellen, ohne dass die aus irgendwas wäre, wenn wir zum Beispiel die Matura in Mathematik schaffen wollen. Aber dass wir uns das vorstellen können, eine Kugel, ohne uns vorzustellen, aus was sie ist, ist etwas ganz anderes, als dass ein Ding existiert, das eine Kugel wäre, ohne aus etwas zu sein. Also über diese Sache, was ich Ihnen da jetzt erzählt habe, ich habe nicht viel, sage Ihnen ehrlich, nicht viel Mühe und Hirnschmalz auf das verwendet, könnten wir noch eine Weile nachdenken und dann wäre es vielleicht ein bisschen subtiler. Und ich glaube aber, dass jeder, der da jetzt weiterdenkt oder so, sowieso bald auf ganz interessante Fragen und Ideen kommt und die könnte man dann in sehr verschiedene Richtungen verfolgen, diese Fragen und Ideen. Zum Beispiel ergeben sich sehr interessante Fragen, wenn man direkt über die Wörter nachdenkt, also wenn man nicht sozusagen über diese Fragestellung nachdenkt, sondern direkt über die Wörter nachdenkt, die da eine Rolle spielen, die Wörter Kugel und Plastilin. Kugel und Plastilin sind beides Hauptwörter, aber es gibt zwischen diesen beiden Wörtern sehr signifikante Unterschiede. Die funktionieren ganz verschieden als Hauptwörter. Die haben was gemeinsam, dass sie Hauptwörter sind, aber unter den Hauptwörtern sind sie von sehr verschiedenem Typus. Ja? Also Plastilin ist ein sogenannter Stoffname und Kugel ist etwas, was ein Sortale, ein sogenanntes Sortale ist. Also wenn man sagt, beides sind allgemeine Begriffe, dann ist es bei beiden ganz verschieden, wie das, was das Besondere ist, sozusagen drunter fällt. Unter Kugel fällt alles, was Kugel ist, als einzelne Kugel. Aber was unter Plastilin fällt, fällt nicht unter Plastilin als einzelne Plastiline. Ne? Das ist ein sehr interessanter Unterschied und möglicherweise könnte man sagen, ist das ein Schlüssel? Ne? Das wird nicht immer diskutiert in der Philosophie. Vielleicht ist das ein Schlüssel, um auch die Fragestellung auf sozusagen eine andere Basis zu stellen. Aber diesen Pfad, sozusagen über das nachzudenken, verfolgen wir gar nicht weiter. Also, ich sage, wenn Sie wollen, können Sie, und wir werden über diese Art von Frage in der Vorlesung noch oft genug reden müssen, aber jetzt verfolgen wir das nicht weiter, sondern gehen zurück auf die erste Frage und stellen fest, dass wir statt der ersten Fragen, der ersten zwei Fragen, was ist das und woraus besteht das, auch ein anderes Paar von Fragen hätten stellen können. Wir hätten auch die Frage, das Fragepaar nehmen können, was ist das? Und zweite Frage, welche Form hat es? Und dann würden wir sagen, was ist das? Es ist Plastilin, und zwar in der Form einer Kugel. Also, während wir zuerst gesagt haben, es ist eine Kugel, und woraus ist es? Es ist aus Plastilin, sagen wir jetzt, was ist es? Es ist Plastilin und welche Form hat es? Es ist eine Kugel. Also es gibt zwei verschiedene Antworten auf die Frage, was ist es? Nämlich, auf die Frage, was ist es? Gibt es die Antwort, das, woraus es ist? Und die andere Antwort, die Form. Und je nachdem, welche von diesen beiden Antworten man gibt, wird man dann den anderen Kandidaten noch dazu nehmen mit einer zweiten Frage. Ne? Also wenn man die Frage, was ist es, beantwortet mit, es ist Plastilin, dann hat man eine zweite Frage, die heißt, welche Form hat es? Und wenn man sie beantwortet, die erste Frage, was ist es mit, es ist eine Kugel, dann wird als zweite Frage wieder auftauchen, und woraus ist sie? Man sagt, man entscheidet sich für das eine, dann kommt das andere als zweites dazu, als Co-Pilot, oder man nimmt der Co-Pilot war das Pilot, der andere ist dann der Co-Pilot. An diesem Punkt könnten wir jetzt sagen, toll, jetzt habe ich eine ganz, ganz kleine philosophische Theorie erfunden. Meine philosophische Theorie ist offensichtlich die, jedes Ding hat zwei Komponenten, eine Form und das, woraus es ist. Und wenn man fragt, was das Ding eigentlich ist, kann man sich aussuchen, welche dieser beiden Komponenten man als Antwort nimmt. Man muss nur beachten, dass eben das andere, die vernachlässigte Komponente, auch noch irgendwie dabei sein muss. Da könnte man jetzt, an diesem Punkt könnte man sozusagen, also eine Fußnote, vergessen Sie, ja? Wer schlau ist, bemerkt natürlich da schon die nächste Komplikation, weil wenn man das so formuliert, schaut so aus, als würde das Haben zweier Komponenten sozusagen die Ist-Frage freimachen. Es hat die Komponenten und ist jeweils eine von ihnen. Da wird es dann sehr schwierig, das Haben der Komponenten so zu verstehen, dass das Ding nicht aus ihnen besteht. Aber das darf nicht so verstanden werden, weil das da aus etwas bestehen ist nur eine der beiden Komponenten. Aber das war nur eine Fußnote. Wir freuen uns, ohne uns solche weiteren Gedanken zu machen, dass wir so eine kleine philosophische Theorie haben. Über ihren Inhalt diskutieren wir jetzt überhaupt nicht weiter. Das soll uns nicht interessieren, das war nur die Vorbereitung jetzt, dieses Szenario, wo wir zu dieser Theorie gekommen sind, sondern wir beschäftigen uns jetzt kurz damit, wie wir so einem Gedanken, so einem Theorieansatz eine Gestalt geben können. Also wie so ein Ding, so ein kleiner Modul einen Stellenwert, eine Verwendung oder eine Gestalt annimmt. Und da stelle ich im Großen und Ganzen zwei Möglichkeiten einander gegenüber. Ich tue nur die erste wirklich ausführlicher beschreiben und dann gibt es noch einen dritten Aspekt. Also das erste ist, wie wir das Gestalt annehmen lassen, ist, dass wir als erstes mal diese kleine Theorie veröffentlichen. Dazu ist der erste Schritt, dass wir ihr einen Namen geben, und zwar nennen wir sie ganz modern, nennen wir sie die 241er Theorie, 2-for-1, also ein Ding und die zwei Sachen, die 2-for-1 Theory. Und wir lassen diese Theorie, ungefähr in der Form, wie ich Ihnen das beschrieben habe, von unserem Freund Charlie, der 2 Wochen in Harvard studiert hat, ins Amerikanische übersetzen und schicken sie an das Journal for Incredibly Stupid Philosophy zur Veröffentlichung. Und wir machen zugleich ein Video, wo der Charlie diese Sache vorliest in seinem Englisch und stellt das in das YouTube. Und dann geht es so weiter, dass wir natürlich von diesem philosophischen Journal, dem CISP, Journal for Incredibly Stupid Philosophy, lange Zeit keine Antwort erhalten, aber auf YouTube sofort ab dem nächsten Tag wir natürlich der Renner schlechthin sind. Und kommen unzählige Meldungen, die kann ich jetzt natürlich überhaupt nicht alle berücksichtigen. Ich nehme nur eine oder zwei ganz willkürlich heraus. Da schreibt zum Beispiel uns einer, dass er diese Theorie wirklich ganz, ganz toll findet, vor allem, weil auch er selber schon eine ähnliche erfunden hat. Seine Theorie ist, es gibt bei jedem Ding überhaupt nur 2 Sachen. Dieses Ding selbst und das, woraus es ist. Und diese Sache mit der Form, die wir da haben, das hält er eigentlich für überflüssig, mit dem Argument, dass wenn wir aus der Kugel ein Ei machen, es immer noch dasselbe Ding ist. Er hat aber daneben, sagt er uns dann, noch gefunden, dass dieser Ausdruck, den wir da die ganze Zeit verwenden, woraus die Sache ist, ein bisschen mühsam ist, dieser Ausdruck, den immer zu wiederholen. Und er hat sich entschlossen, dafür ein einfaches Hauptwort zu verwenden, nämlich das Wort Materie. Und er schlägt uns vor, dass wenn wir ihm $300 überweisen, dass er dann bereit ist, uns dieses Wort Materie für die Präsentation der 2-for-1-Theory zu überlassen. Das finden wir gut und präsentieren jetzt auf YouTube ein neues Video mit dieser verbesserten Fassung. Da ist inzwischen eine Reaktion von der Zeitschrift gekommen. Bei der Begutachtung des von uns eingereichten Artikels durch Experten hat ein berühmter Professor folgende Frage aufgeworfen. Wenn die Person A zu einem bestimmten Zeitpunkt T behauptet, das Ding sei eine Kugel, und zwar aus Plastilin, und eine Person B behauptet zum gleichen Zeitpunkt, das Ding sei Plastilin in Form einer Kugel, dann ist doch entweder gar keine Antwort auf die Frage gegeben, was das Ding jetzt eigentlich ist, oder wenn eine Antwort gegeben sein sollte, dann ist die Form dasselbe wie die Materie. Denn, so das Argument, wenn beides, die Form und die Materie, einem Dritten, nämlich dem Ding selbst, gleich sind, dann müssen sie auch untereinander gleich sein. Und wenn wir dieses Problem in einer Fußnote berücksichtigen, dann kann unser Beitrag in der übernächsten Nummer in 3 Jahren veröffentlicht werden. Der Professor findet unsere Theorie im Übrigen sehr interessant und bereitet bereits einen kritischen Vortrag darüber vor. Und wir müssen jetzt genauer darüber nachdenken, was wir damit gemeint haben, dass man sich die Antwort aussuchen kann. Also die Antwort von dem Professor, die zwingt uns jetzt schon wirklich darüber nachzudenken, was eigentlich gemeint war in der kleinen Theorie, wenn ich gesagt habe, man kann sich aussuchen, was das Ding eigentlich ist. Entweder die Form oder die Materie, dann lasst man das andere halt Co-Pilot sein. Und überhaupt müssen wir bei einigen Punkten unserer Theorie im jetzigen Stadium darüber nachdenken, was wir selbst eigentlich gemeint haben. Das ist der springende Punkt. Möglicherweise erreicht uns in dieser Phase eine weitere Reaktion auf das Video. Ein Pariser Student, der eine Dissertation über Heidegger schreibt, findet es faszinierend, dass wir die Frage aufgeworfen haben, was das Ding eigentlich sei und wie wir hier Wirklichkeit und Eigentlichkeit unterschieden haben. Das ist für uns sehr schwierig und noch einmal viel bedrohlicher, weil wir ja gar nicht zwischen Wirklichkeit und Eigentlichkeit unterscheiden wollten, sondern einfach nur das Wort eigentlich verwendet haben. Wie sollen wir angesichts solcher Verwicklungen jemals Klarheit darüber bekommen, was wir selber gemeint haben? Und jetzt ist sozusagen der Punkt, jetzt ist der wichtige Punkt erreicht, dass man sieht, dass wir hier eine Wahl haben. Also wenn wir in so eine Situation, wenn man in so eine Situation gekommen ist, dann hat man eine Wahl. Zunächst einmal eine einfache Alternative mit 2 Möglichkeiten. Erste, wir denken einfach weiter nach. Also wir nehmen diese Fragen und Probleme auf und denken weiter nach und versuchen sozusagen zu klären, was wir eigentlich gemeint haben. Was wir eigentlich gemeint haben können, wie wir gesagt haben, das woraus es ist. Oder wie wir, von mir aus auch, wie wir gesagt haben, wir können uns das aussuchen. Oder was wir gemeint haben, wie wir gesagt haben, was das Ding ist oder sowas. Wir nehmen die Anregungen auf und denken nach, wie wir ihnen gerecht werden können. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit, die die Alternative bildet. Nämlich, wir denken nicht weiter nach. Oder wir denken nur genau so weit, so ein kleines Stückchen weiter nach, wie der Professor von dem Journal verlangt hat. Und dann veröffentlichen wir unseren Artikel und warten, was an weiterer Kritik kommen wird. Also wir machen genau das, was der gesagt hat, damit wir die Veröffentlichung erreichen. Dann wird es veröffentlicht und wir warten, was dann weiterkommt. Also wir selber machen jetzt Pause und warten, was die anderen dann sagen. Und darauf werden wir dann reagieren. Bei dieser zweiten, der Unterschied ist der, dass wir bei dieser zweiten Variante in einer gewissen Weise das Denken den anderen überlassen, zumindest teilweise, nicht? Oder wir überlassen etwas von unserem Denken den anderen. Die anderen werden dann vielleicht verschiedene Versionen unserer Theorie entwickeln, die werden nicht nur kritisieren, sondern es wird sich auch, Anhänger geben. Die Anhänger werden sagen, an dieser Theorie ist eigentlich vieles sehr gut, aber es sind auch offensichtliche Fehler, man muss das und das, und die werden dann eigene Versionen von dieser Two-for-One-Theory publizieren. Und auf diesem Weg kann es sein, dass unsere Theorie einmal noch sehr berühmt wird und sehr erfolgreich wird, obwohl sie dann vielleicht in ihrer Originalgestalt völlig zerpflückt ist. Obwohl dann vielleicht nicht mehr ganz wenig von dem ist, was wir ursprünglich wollten. Aber wir haben uns auf diesem zweiten Weg eben nicht in einer radikalen Weise gefragt, was es ist, was wir gemeint haben, sondern haben und auf diesem Weg gedacht, sondern wir haben auf dem anderen Weg gedacht, dass wir sozusagen unser Denken mit den anderen geteilt haben, die anderen da mitmachen lassen haben. Und man kann sagen, dass bei dieser Variante unsere Theorie, könnte man sagen, in einen kommunikativen Zusammenhang eingeht und sich in ihm weiterentwickelt, in diesem kommunikativen Zusammenhang, und dass sie dann als die Two-for-One-Theory mit Materie zu einem Werk sozusagen der Gemeinschaft der professionell Philosophierenden würde, das unseren Namen trägt. Das ist eine, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das ist eine Möglichkeit, wie, wie Denken, wie Philosophie Gestalt annehmen kann. Jemand hat eine Idee, geht ein paar Schritte, die sind vielleicht unbeholfen, aber wenn es interessant ist und er speist das ein in die Gemeinschaft der Kompetenten, dann geht es immer weiter. Diese Idee, dass Wissenschaft im Essentiellen so betrieben wird, dass es nicht darauf ankommt, dass einer bis zum Ende seiner Tage darüber nachgrübelt, was er eigentlich mit dem Wort ist gemeint hat, sondern dass sie so betrieben wird. Diese Idee ist das erste Mal mit wirklich voller Kraft und Wucht und Durchsetzung und mit allen Folgen bis zum heutigen Tag von dem englischen Philosophen Francis Bacon sozusagen propagiert worden. Aber das ist eben schon jenseits des Mittelalters. Aber es könnte, wir können unsere Theorie oder unsere Idee, die wir da hatten, auch auf eine ganz andere Weise Gestalt annehmen lassen. Möglicherweise geht das zurück auf eine Anregung, die uns jemand auf diesem ersten Weg, nicht in Reaktion auf unser Video oder so, zukommen lässt. Könnte sein, dass einmal einer schreibt, Leute, ist euch das eigentlich klar, dass was ihr da gemacht habt, einfach eine Trottelvariante von Aristoteles ist, und wäre doch ein bisschen gescheiter, wenn es da was werden wollt, dass einmal schaut, was der Chef selber gesagt hat, nicht? Also nicht der Schmiedl, sondern der Schmied, dass wir vielleicht einmal lesen, was der eigentlich gesagt hat. Wenn wir auf das eingehen, dann schwenken wir auf einen anderen Weg. Auf diesem Weg, das ist der Weg sozusagen, das Gestalt annehmen zu lassen in den großen Körper, den man sozusagen Geschichte der Philosophie nennt. Wenn, darüber sage ich jetzt nicht viel, weil ja die Vorlesung eine über eine Periode in der Geschichte der Philosophie sein wird als Ganze. Auf diesem Weg wird sich dann uns natürlich, wenn wir dem Ratschlag folgen und zum Beispiel bei Aristoteles nachschlagen, natürlich auch die Frage stellen, was Aristoteles eigentlich gemeint haben mag mit seinen jeweiligen Ausdrücken. Also wir schauen nach, was der Aristoteles gesagt hat, um zu klären, was wir gemeint haben. Nicht durch Nachgrübeln klären wir, was wir gemeint haben, sondern wir schauen, was wir gemeint haben könnten, indem wir bei einem Profi nachschauen, der was Ähnliches gesagt hat. Aber es wird sich uns dann auch die Frage stellen, was der eigentlich gemeint hat. Und wie sie auf uns gekommen sind, diese Ausdrücke, Materie, Idee, Form und so weiter. Wir werden dann wahrscheinlich auf die Idee kommen, dass wir in einer bestimmten Weise nie, keiner von uns jemals, ganz Herr ist über das, was wir meinen. Und dass wir in der Klärung dessen, was wir meinen, Fortschritte nur machen, wenn wir zugeben, dass wir dabei in Abhängigkeiten stehen. Also dass wir sozusagen in dem Prozess, in dem wir eine Herrschaft über unsere eigenen Versuche zu denken, gewinnen wollen, dass wir diese Selbstständigkeit nur gewinnen, wenn wir davon ausgehen, dass wir am Anfang in Abhängigkeiten stehen und wenn wir uns mit diesen auseinandersetzen, aus denen wir uns nicht befreien können, wenn wir bestreiten, dass sie existieren. Es ist sehr wichtig, dass das eine komplementäre Situation ist zu der vorigen, also der mit dem kommunikativen Zusammenhang und mit den YouTube-Leuten, wo wir das Denken über unsere Theorie ja auch überlassen oder an andere oder überantworten. Also diese, natürlich ist das alles auch ein politisches Problem, das ist sozusagen ein inneres politisches Problem der Philosophie, des Verhältnisses der Philosophie zu der Gemeinschaft, die sie betreibt und wie da das Verhältnis zwischen Philosophie, dem denkenden Individuum, der Gemeinschaft, der Geschichte, wie das beschaffen ist. Und dann, das ist jetzt sozusagen das Dritte, was da nur so quasi so ein kleiner Beistrich oder Nachsatz zu diesen beiden Möglichkeiten. Also Philosophie betreiben, Philosophie Gestalt annehmen lassen in dem, wie soll man sagen, der Teilnahme an einer Gemeinschaft der einander korrigierenden Philosophie Gestalt annehmen lassen in der Geschichte der Philosophie. Und da möchte ich Sie als Drittes noch an was erinnern, was nicht sozusagen eine zusätzliche Alternative ist, aber was etwas ist, was man, wenn man diese Alternative sieht, nicht vergessen darf. Das ist das, was ursprünglich war, nämlich wie wir gesagt haben, denken wir uns einmal was aus. Ne? Stellen wir uns so eine Kugel Plastilin vor und stellen wir uns einmal einfach irgendeine Frage und versuchen wir mal so auf diese kindische Art mit diesen, man kann sich das aussuchen, was oder und so, und dann hat man immer das andere. Wir versuchen uns da was zu überlegen, was uns an Spaß macht, vielleicht wenigstens für 5 Minuten oder so. Ich würde sagen, das ist das naive Element oder das naive Philosophieren. Das ist eine sehr wichtige Sache, dass das nicht vergessen wird dabei. Nicht? Also, dass wenn man seine Philosophie Gestalt annehmen lassen will, dass man sich nicht nur um das kümmert, was man tun muss, damit man realisiert im akademischen Leben damit, oder dass man die Befriedigung hat, dass man in der Tradition von dem sowieso steht, in der Geschichte der Philosophie, sondern dass wir das, was wir da ursprünglich gemacht haben, das naive und sozusagen völlig unbewaffnete Fragen, das wie zum ersten Mal Fragen, dass man das nicht vergisst. Es gibt ganz bestimmte Philosophen, auf die man verweisen kann, wenn man Elemente oder die Kultur einer naiven Philosophie verstehen will. Also immer wieder wird da auf Augustinus verwiesen oder im 20. Jahrhundert auf Wittgenstein oder so. Das stimmt natürlich nie, dass das sozusagen Leute mehr so philosophiert haben. Aber es stimmt schon, dass sie diesem Element sozusagen Aufmerksamkeit gewidmet haben. Und darum, wenn man sich mit Geschichte der Philosophie beschäftigt, also die Botschaft, die ich Ihnen da jetzt senden wollte, ist nicht, Sie müssen sich, wenn Sie in den Modul 5 einsteigen wollen oder irgendwie das Bachelorstudium entschieden haben zwischen diesen Alternativen, sondern die Botschaft ist, dass man das immer präsent haben muss, dass das verschiedene Richtungen sind, in die man gehen kann. Man muss ja letztlich doch seinen eigenen Standpunkt irgendwie finden, und ich meine eben unter Berücksichtigung dieser Dimensionen. Und weil das zu berücksichtigen ist und nicht nur abstrakt zu berücksichtigen, darum hat es auch einen Sinn, dass man über Geschichte der Philosophie ein bisschen was hört oder nachdenkt. An konkreten Beispielen. Jetzt sage ich Ihnen ganz zum Schluss, aber das schreiben wir dann auch in das Moodle rein, das Allerunwichtigste, einen ganz, ganz ungefähren Plan, was ich in dem Semester machen möchte. Also ich werde in der nächsten und übernächsten Stunde zunächst einmal behandeln, das lässt sich nicht vermeiden, ein bisschen die Art und Weise, wie aus der antiken und vor allem spätantiken Philosophie Einflüsse an das Mittelalter gegangen sind. Das lässt sich einfach deswegen nicht vermeiden, weil es eben diese ungeheure Kommentarliteratur, wenn die Kommentarform, die philosophische Literatur des Mittelalters so bestimmt. Und da werden wir dann, wenn wir ein bisschen griffiger und inhaltlicher werden, uns auf einen Themenkomplex konzentrieren, der sozusagen Logik, Rhetorik, Metaphysik betrifft. Und wir werden wahrscheinlich über den spätrömischen Autor Boethius und dann später, noch wesentlich ein paar Jahrhunderte später, über Anselm von Canterbury ein bisschen mehr sagen. Dann mache ich einen größeren Block, der durch Inhalte bestimmt ist, über Naturphilosophie, über Fragen der Naturphilosophie, sozusagen von der Spätantike bis zur frühen Neuzeit, mit bestimmten wichtigen, sowohl thematischen als auch historischen Spezifikationen. Also über Raum, Bewegung hauptsächlich und solche Sachen werden wir ein bisschen sprechen, und über Fragen der Wissenschaftsmethode. Dann gibt es einen größeren Block über den Humanismus, den frühneuzeitlichen Humanismus und die Auseinandersetzung mit dem Problem der Sprache. Dann mache ich einen eigenen Block über Platonismus. Das greift dann auch zum Teil wieder zurück auf spätantike, mittelalterliche Sachen, aber hauptsächlich über den Platonismus der Frühneuzeit, also des 15. 16. Jahrhunderts. Und dann mache ich noch einen Blog über Philosophie im 16. und zum 17. Jahrhundert hin, über die Themen über die Themenstellung Magie, Wissenschaft und Religion in der Umgebung der Philosophie. Ich hoffe, Sie haben vielleicht schon bemerkt, aber auf jeden Fall, was den zweiten Teil der Vorlesung betrifft, habe ich einmal eine Vorlesung über Einführung zur Philosophie der Renaissance gehalten, die im kompletten Text im Netz steht. Also auf meiner Homepage, auf meiner eigenen Homepage, finden Sie irgendwo einen Klick Lehrveranstaltungen online, und da sind ein paar Vorlesungen, die ich in früheren Jahren gehalten habe, zum Teil im Ton, zum Teil im Text. Aber die über Renaissance-Philosophie, die ist im Text komplett. 170 Seiten sind das, glaube ich, wenn man es ausdruckt oder so. Und da wird es natürlich viele Referenzen diesmal geben, das kann man sich auch ein bisschen anschauen. Ich hoffe, wir können uns nächstes Mal wiedersehen. Sie müssen, es gibt sozusagen von der Lernsituation her keinen Zwang, dass Sie herkommen. Sie können dann natürlich nicht, wenn Sie nicht herkommen, können Sie nicht über meine wechselnden Krawatten Buch führen, aber man kann es auch. Also ich durfte die Vorlesung nur deswegen so zeitlich in der Früh am Vormittag überhaupt anbieten, weil ich gesagt habe, wir machen diese Veröffentlichung der Tonaufnahmen im Netz jeweils, also mitlaufen.